Liebe Schwestern und Brüder, verehrte Damen und Herren, wir haben das Thema einmal anders formuliert. Im Blick auf die Auferstehung Jesu, unser Thema lautet: Was bedeutet eigentlich die Auferstehung des Herrn für ihn selber? Wenn man die schönen Osterlieder durchmustert, die wir haben, dann merkt man, dass sie von dem reden, was die Auferstehung für uns bedeutet. Das ist unser zweites Thema heute und das ist wohl wert, dass wir auch darüber sprechen. Christ will unser Trost sein und so weiter. Sie kennen diese Töne. Aber was die Auferstehung für den Herrn selbst bedeutet, das ist eine Fragestellung, die relativ deutlich im Hintergrund bleibt. Und dabei ist sie doch eigentlich ganz wesentlich. Denn wir gehen davon aus, und das ist der Karfreitag, der dunkelste Tag in unserem Glauben, Jesus starb an einem römischen Galgen. Die Römer haben ja die Kreuzigungsart gehabt als Abschreckungsmittel, wenn sie ihre vielen Kriminellen beseitigen wollten, den Abschaum der Menschheit, wenn sie ihre Sklaven, ihre Entlaufenen züchtigen wollten. Es war ja eine aristokratische Herrschaft mit einer relativ dünnen Herrenschicht und darunter die Masse der Sklaven, der erniedrigten Menschen. Und vielfach sind da die Sklaven ausgebrochen und haben den Römern große Mühe gemacht. Und dann hingen sie am Wegesrand, am Galgen. Und dann hat die römische Herrschaft dafür gesorgt, dass da blutige Ordnung herrschte. Und wehe, wer gewagt hat, die römische Herrschaft anzutasten, etwa als Sklave, dass er sich ihr entzogen hat. Jesus, sagte ich, wurde an einem römischen Galgen gehängt. Damit erlitt er nicht nur weltlich die damals schlimmste Erniedrigung, Mors turpissima, sagten die Römer, schändlichstes Sterben, sondern er war auch als Jude ein völlig erledigter Mann. Er war ein Unjude geworden, eine Nullnummer, wenn man so sagen will. Einer, der aus dem Bund Gottes ausgestoßen war. Denn im alten Bund heißt es ja ganz deutlich und klar in 5. Mose 21, Vers 23, verflucht ist, wer am Holze hängt. Oder in der neueren Luther-Übersetzung, ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott. Von einem solchen Juden wird ein anderer Jude kein Stück Brot mehr nehmen. Das dürfen Sie glauben. Einem Aufgehängten zum Fluch gewordenen. Und man sieht es ja auch in der jüdischen Überlieferung bis auf den heutigen Tag, dass sie kein Stück Brot mehr von ihm nehmen. Dass sie ihn verschweigen, dass er nicht vorkommt, weil er kein Jude mehr ist. Verflucht ist, wer am Holze hängt. Ein härteres Tabu gibt es kaum in der Geschichte der Menschheit, als es hier aufgerichtet ist. Nun, Jesu gehängt werden zerstörte alles, was er in Israel gesagt und getan hatte. Den Segen, den er gebracht hatte, die Hoffnungen, die er erweckt hatte, sein Können, seine Vollmacht, sein Anspruch, seine Gnade, seine tiefe Gotteszugehörigkeit, alles widerlegt. Ein Israelit mit allem, was er tat und war, unter dem Nein Gottes, des Gesetzes. So erscheint Jesus in der rabbinischen Überlieferung als ein Verführer, der mit Recht unter die Räder kam. Wir verstehen, liebe Geschwister, dass Jesus, der dieses Ende hellsichtig gesehen hatte, dass er im Garten Gethsemane zitternd sich gefürchtet davor hat, dass das über ihn käme. Lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, flehentlich. Und es ist nicht theoretisch gebetet, sozusagen pro forma, sondern dass da merkt man, dass er wirklich und wahrhaftig sich gegen dieses Geschick gestimmt hat. Lass es doch an mir vorübergehen, dreimal angelaufen. Aber freilich dreimal geschlossen mit jenem, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und Er hat vor Augen gehabt, dass sein ganzes Werk und Leben damit zerstört wäre. Nicht nur sein Leben, sondern alles, was er unternommen hatte. Vergeblich. Er erlitt den Tod wie wir. Wir sterben auch. Manchmal nicht so grauenvoll, aber es gibt ja Menschen, die auch grauenvoll sterben. Er war einsam wie wir. Hierin ist er uns ganz gleich. Luther hat mit Recht gesagt, es wird da niemand mit dir gehen. Wir werden getröstet und begleitet, Gott sei Dank. Und man hält uns die Hand, aber wir gehen allein. Und es wird niemand bei dir sein, sagt Luther, weder ich noch irgendein anderer, sondern du wirst diesen Weg allein antreten, so wie er am Kreuz. Und er war nicht nur allein in der Gottesferne, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hiob war es auch. Wir erinnern sich an die Klagen Hiobs und die in die Gaskammern gegangen sind und die von Alzheimer zerstört sind, die sind auch in der Gottesferne. Manchmal sogar noch ohne Bewusstsein und ausgelöscht. Jesus war, so könnte man sagen, wenigstens hellwach. Er hat ja diesen Trunk, diesen Betäubungstrunk abgelehnt. Er wollte nüchtern, ganz hell in dieses Geschehen hineingehen und ist auch bis zur letzten Minute ganz wach dabei gewesen. Es wird nicht allen von uns zuteil. Also er erlebte etwas, will ich sagen, was wir nicht erleben. Das gibt auch einen großen Unterschied zu uns, weil wir nicht das Profil und den Lebensauftrag haben, den er hatte. Weil wir nicht dieses einmalige Leben mit der völligen Gottzugehörigkeit haben wie er, dieses Eingenommensein von Gott und ausgezeichnet sein. Einer, der in tiefer Übereinstimmung steht mit Yahweh, dem Gott Israels, in tiefer Identität. Gottes Personifikation auf der Erde. Wie sollen wir das sonst sagen? Und genau an dieser Stelle wird er getroffen, dass diese Gottesgegenwart, die er gelebt hat und aus der er geredet hat, dass genau die ausgelöscht wird mit dem Fluch des Kreuzes. Gott kann mit dem, der da hängt, nichts zu tun haben. Das ist die Überzeugung Israels. Und gerade in seiner Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit als die Personifikation Gottes, gerade darin hat das Kreuz ihn zerstört. Also, die Gegenwart Gottes bei den Menschen wurde zum Vieh, zum Untermenschen, zum schäbigen Leichenbündel an einem römischen Galgen, der wirklich und wahrhaftig verflucht ist, wer am Holze hängt. Wehe, wem das in Israel passiert. Wenn wir sterben, liebe Geschwister, sind wir nicht unter dem Fluch, sondern wir sind unter dem Segen des Evangeliums und unser Herr geht mit uns alle diese Schritte. Und wir haben eine ganz andere Situation als er. Lasst uns das auch am Karfreitag bedenken. Und was bedeutet nun Ostern? Das ist unsere Frage. Für diesen widerlegten, vom Fluch widerlegten, gehängten, ausgelöschten und im wahren Wortsinn Gottlosen in der Auffassung Israels. Was bedeutet Ostern für ihn? Einmal abgesehen von uns. Liebe Geschwister, wir wissen, jetzt gehen wir schon ein wenig über die Karwoche hinaus, aber das müssen wir ja. Der Ostermorgen brachte die große Wende. Es ist ganz gleichgültig, dass unsere Osterlieder da keinen so großen Wert darauf legen, das im Blick auf Jesus zu meditieren, was mit ihm passiert ist. Es sind trotzdem große Lieder und wir singen sie gerne. Aber man muss immer noch einmal die Schrift aufschlagen und sagen, was sagt eigentlich die Schrift über das Ostergeschehen? Das ist noch einmal anders als im Widerhall unserer Lieder. Und nun zeigt uns die Heilige Schrift etwas ganz Überraschendes. Das nämlich ist, wie soll ich jetzt das formulieren? dass Jesus von Nazareth durch die Ostertat, durch die Auferstehung, dass Jesus von Nazareth, helfen Sie mir, dass Jesus von Nazareth, sage ich nicht, wieder lebt oder wieder da ist. Es gibt ja in der deutschen Volkssage die sogenannten Wiedergänger. Ich weiß nicht, ob Ihnen das geläufig ist. Ein Wiedergänger ist einer, der nach dem Tode wieder erscheint. Also irgend so ein übler Burggraf, der da schlimme Sachen angestellt hat und der dann wieder, der nicht Ruhe findet in seinem Grab und dann der dann da wieder wiederkommt, ein Wiedergänger ist. Das ist Jesus nicht. Sondern er lebt nicht nur wieder, sondern er wird durch Ostern, ja, er wird durch, was bringt ihm Ostern? Was bringt ihm die Auferstehung? Sie brachte, ich sage es mal jetzt ganz allgemein, sie brachte ihm alles zurück, was der römische Galgen zerstört und in Frage gestellt hatte und gab ihm noch einiges dazu, die Auferstehung. Der Inhalt und der Ertrag seiner Auferstehung war, dass er nicht in den Abgrund fiel, ins dunkle Loch hinabstürzte, in die Geschichtslosigkeit, in die Bedeutungslosigkeit, sondern der Inhalt und Ertrag seiner Auferstehung war, dass er aller Zerstörungsgewalt und Absage des Kreuzes entkommen ist. Und dass das Kreuz ihn nicht widerlegt hat und beschämt hat. Ich sage es mal ganz allgemein, Jesus von Nazareth wurde sein eigener Nachfolger mit neuer Macht und nie dagewesener Reichweite. Ich sage es noch einmal, die Auferstehung sorgte dafür, Jesus wurde sein eigener Nachfolger mit neuer Macht und nie vorher dagewesener Reichweite. Und das wollen wir uns jetzt, diesen Grundgedanken wollen wir uns jetzt von fünf Seiten aus einmal ansehen, dass er sein eigener Nachfolger wurde. Ihr Lieben, das, was ich jetzt eben sagte, ist ja eigentlich ungeheuerlich. Denn das gibt es in der ganzen Weltgeschichte nicht. Dass jemand tot ist, das erleben wir. Wenn jemand tot ist, dann ist er abgetreten. Und diese tote Hand kann nicht regieren. Das muss man sich immer wieder schmerzlich vergegenwärtigen. Eine tote Hand kann nicht regieren. Und wir können auch nicht über das Grab hinaus so tun, als ob wir bestimmen könnten, was nach uns geschieht, außer durch ein anständiges Testament. Aber dann hört unsere Wirkungsweise über das Grab hinaus schon auf. Wir erleben das tausendmal. Die Menschen sterben, oft unter großen Ehren, oft sehr pompös, aber mit der Unerbittlichkeit und mit der tiefen Tragik, dass niemand sich selbst beerben und nach seinem Tod sein Werk weiterführen oder gar auf die Höhe führen kann. Und nicht so bei Jesus, dem gekreuzigten Judenkönig. Er, der Geschändete und Ausgelöschte, der unter den Fluch gestellte, fand jetzt seinen Nachfolger nicht in Petrus, Ausrufezeichen, er fand seine Nachfolger nicht in den Aposteln oder im Kollektiv der Jünger. Die spielen gar keine Rolle für die Nachfolger. Er fand seine Nachfolger nicht in irgendeinem Stammapostel oder in irgendeinem neuen Messias oder in einer spirituellen Christengröße, sondern zu unserer großen Überraschung und Freude, er fand seine Nachfolger in der eigenen Person, in Jesus von Nazareth. Und hat sich selbst ganzheitlich an den Platz, den das Kreuz so schrecklich zerstört hatte, er hat sich selbst an diesen Platz gestellt. Das ist der Kern und die Substanz seines Ostersiegs. Siehe, ich war ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Sinn des Berichts vom leeren Grab ist, dass es für ihn überhaupt kein Grab mehr gibt. Die Sterblichkeit ist vollkommen aufgehoben und Jesus von Nazareth steht voll in Kraft und Blüte, in tiefer Identität mit dem vorösterlichen Herrn, in tiefer, ganzheitlicher Identität. Nicht ein Gedanke von ihm lebt weiter. Nicht eine Idee von ihm tritt an seine Stelle. Das ist bei den Menschen so möglich. Nicht das Ideal eines Gandhi tritt an seine Stelle. Sie können es an Gandhi vielleicht am besten studieren, wie ein Mensch nach seinem Tod als Ideal wirken kann. Als pazifistischer Urtyp wird ja Gandhi sehr verehrt und gefeiert. Das ist bei Jesus ganz anders. Er ist nicht eine Idee, ein Ideal, eine Vorstellung, sondern er ist selbst derjenige, der das Heft wieder in die Hand nimmt. Er, der von Johannes getauft war und am römischen Kreuz hingerichtet worden war, dieser eine, der die Wundmale an seinen Händen trug, dieser tritt wieder in den Jüngerkreis und erweckt sie aus ihrer Todesstarre. Wir haben den Herrn gesehen, bekannten die Zeugen, und niemand unter den Jüngern wagte ihn in Johannes 21 am See Tiberias zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus von Nazareth, dieser Auferstandene. Jesus, der Gekreuzigte, als sein eigener Fortsetzer. Das ist die Überraschung in der Weltgeschichte, die von Ostern herkommt. Und das ist eine, das werden Sie mir zugeben, eine ganz wichtige Sache. Denn jetzt gibt es keine Nachfolgekämpfe um das Erbe Jesu. Sie wissen, dass Alexander der Große, dieses große politische Genie, dieser Übermensch, dass er den ganzen vorderen Orient erobert hat, und dass er sehr jung gestorben ist, dieser geniale griechische, wie soll man sagen, Superman. Und als Alexander der Große gestorben war, kam sofort der Kampf um seine Nachfolge. Die sogenannten Diadochen haben das Feld dann erobert und er hat nicht einen Nachfolger gefunden, sondern viele, die sich um sein Erbe gestritten haben. Jesus von Nazareth erleidet dieses Schicksal in gar keiner Weise. Es gibt keine Nachfolgekämpfe. Niemand tritt seine Stelle an. Kein Bischof und kein Papst. Und das muss man immer wieder einmal sich vor Augen führen. Denn wenn wir im Gespräch sind mit unseren lieben katholischen Geschwistern, dann müssen wir doch argumentieren können, sagen können, warum ist der Papst für uns nur ein normaler Christ, so wie andere Christen auch, vielleicht begabt, vielleicht herausgestellt, in bestimmte Funktionen gestellt, aber niemals der Nachfolger Jesu Christi. Kann er nicht sein. Immer wieder, wenn man die römischen Enzykliken genau liest, immer wieder kommt dieses Stichwort vor. Also sie lassen nicht davon ab. Man muss es ihnen ausreden, freundschaftlich und sagen, Leute, muss man sagen, das ist doch der Herr selbst, der Auferstandene. Und ihr leugnet ja, dass er da ist und dass er aus dem Grab hervorgekommen ist und dass er seine Kirche selber in der Hand hat. Da braucht er doch euch gar nicht dazu. Wenn ihr euch das je einbilden solltet. Also die Lehre vom Stellvertreterirrtum, vom Stellvertreter Christi ist ein trauriger Irrtum. Denn Jesus ist in einmaliger Realität und Klarheit sein eigener Fortsetzer und Stellvertreter geworden. Und auch die Kirche setzt ihn nicht fort und das Christentum setzt ihn auch nicht fort, sondern dazu ist er ja schließlich selber auferstanden. Kraft seiner österlichen Lebendigkeit steht er da und kann er von niemand usurpiert und verdrängt werden. Römer 1, Vers 4, eingesetzt zum Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Diese Rolle sollte ihm niemand streitig machen. Also ich sage, das ist das schockierende und auch faszinierende Grundereignis dass der Tod Jesu verwandelt wurde und umschlug in einen beispiellosen Triumph. Diese Erhöhung ist nun von uns, wir versuchen es einmal, ist nun von uns nach verschiedenen Seiten hin zu bedenken und zu beschreiben. Und wir wollen einmal probieren, ob wir die Inhalte dieser Grunderscheinung, dass er sein eigener Vertreter und Nachfolger geworden ist durch Ostern, ob wir das miteinander zusammenbringen. Ich nenne 5 Punkte. Einmal ist das Ostergeschehen die Rehabilitation Jesu, die Wiederherstellung seiner Ehre. Zum Zweiten ist das Ostergeschehen die Rettung und neue Legitimierung seines Worts und Werks. Drittens ist das Osterereignis die Ausweitung seines Wortes und Werks für die ganze Welt oder die Weltherrschaft Jesu. Und viertens zeigt sich durch die Auferstehung die ganze Lebendigkeit dieses Herrn, der sofort da ist und handlungsfähig ist und der durch seinen Geist sofort die Dinge in die Hand nimmt. Ostern macht Jesus sozusagen wirklich zu der großen Potenz, die fähig ist, den Geist zu senden und die Neuschöpfung zu betreiben. Er betreibt sie bis an das Ende der Tage, bis an die Vollendung der Welt. Und fünftens, es ist Ostern die Intronisation Jesu über alle Zukunft, über die Zukunft Israels und aller Menschen. Intronisation auch zum Gericht und zur Vollendung aller Dinge. Und jetzt lassen Sie uns versuchen, dass wir diese 5 Streifen, diese 5 Linien ein wenig miteinander bedenken. Also erstens die Rehabilitation Jesu. Jesus ist nicht mehr, durch Ostern, durch die Auferstehung, ist nicht mehr unter dem Fluch. Seine Schande ist ausgelöscht. Er wird angeredet als Rabuni, Meister, Ehrentitel. Johannes 21, Simon Petrus sagt, ja, Herr, Herr, Kyrie. Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Und begreift vollständig, dass er hier die Identität zwischen Jesus und dem Herrn vor sich hat. Philipper 2, Vers 9 folgende. Es ist ein Name, der über allen Namen ist. Der Kyrios, der, nicht einer, der Kyrios, Jesus, der Herr schlechthin. Stephanus ruft Jesus, den Erhöhten, als Herr Jesus an. Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Saulus, der grimmige Gegner, der wirkliche Blutfeind. Herr, wer bist du? Das ist die Rehabilitierung. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. So schlägt das um. Und zweitens, zweite Linie, Ostern, die Auferstehung, ist die Rettung und die Bestätigung seines Wortes und Werkes. Denn mit dem Kreuz stand ja die ganze Vergangenheit Jesu, alles, was er gewirkt hatte, als widergöttlich und widerlegt unter dem Fluch. Und damit ist nun Schluss. Das Wort und Werk Jesu wird mit seiner Auferstehung wieder voll in Kraft gesetzt, bestätigt, göttlich installiert. Man muss zugespitzt sagen, mit Jesus ist auch sein Wort und Werk auferstanden. Vom Tod. Und was er gesagt hatte, erwies sich als wahr und gültig. Seine Taten waren wirklich Elemente der Aufrichtung und Durchsetzung der Gottesherrschaft und kein Teufelszeug. Das war ja die bittere Verdächtigung, die im damaligen in frommen Kreisen gegen ihn geäußert wurde. Er treibe die Dämonen aus durch Beelzebub, den Obersten der Teufel. Also es ist kein Teufelszeug. Das stellt Ostern klar. Seine Auslegung des Gesetzes war nicht Frevel, sondern Gottes eigene endzeitliche Erfüllung der Tora. Und es ist zutiefst sachgemäß, dass nach Ostern die Evangelien entstanden, die das Wort und Werk Jesu darbieten. Es konnte nichts anderes entstehen, als das Leben Jesu wieder präsent zu machen. Das Leben und Wirken Jesu wieder präsent zu machen. Und deswegen steht da, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Dahinter steht die ganze Kraft, die Vollmacht, die Wucht der Auferstehung, die dieses geschändete und geschlagene und widerlegte Werk neu und endgültig in Kraft setzen. Die Evangelien sind nicht von ungefähr entstanden, liebe Geschwister, sondern dieser Schub der Ostererfahrung hat sie hervorgebracht. Und die mit dem Herrn Auferstandene, die mit dem Herrn auferstandene Jesus-Überlieferung ist nicht von ungefähr die maßgebende Botschaft für die Kirche geworden und geblieben. Es ist ja die Grundüberzeugung der Reformatoren, und darin haben sie absolut recht, dass sie sagen, das Ursprungswort, das Wort der Schrift, das Ursprungswort ist das maßgebende Wort in der Kirche. Und da hat Martin Luther und die Reformatoren haben diese Erkenntnis ganz leidenschaftlich verteidigen müssen gegen die andere These, die sagte, Schrift und Tradition bestimmen die Kirche. Nein, sagten die Reformatoren, das Ursprungswort, das Evangelium, das erste Zeugnis allein bestimmt die Kirche. Das ist der Maßstab. Es gibt sonst keinen. Darin hatten sie recht, die Reformatoren. Warum? Weil das biblische Evangelium, weil die biblischen Zeugen es sind, die sich der Auferstehung Jesu verdanken. Diese Qualität eines Worts, das sich ganz in seinem Überleben und in seiner Gültigkeit der Auferstehung des Herrn verdankt, diese einmalige Qualität eignet keinem anderen christlichen Zeugnis. Es gibt von daher keine Gleichrangigkeit von dem ersten Wort, das sozusagen hervorgeschoben wurde und wieder in Kraft gesetzt wurde durch die Auferstehung. Es gibt keine Gleichrangigkeit von dem ersten Wort mit späteren kirchlichen Mitteilungen und Bekenntnissen. Also keine Nebeneinanderstellung von Schrift und Tradition, wie es die große katholische Bruderkirche hartnäckig will. Wenn man wiederum die katholischen Enzykliken verfolgt, das steht eisern da drin und das halten sie fest und darin haben sie von den Reformatoren bis heute nichts übernommen. Schade, denn die Grunderkenntnis ist nicht aufgenommen, dass die kirchlichen Verlautbarungen die Verlautbarungen sind, die wir als Kirche verantworten. Gute und auch weniger gute, das darf man wohl so sagen. Und dass das Ursprungszeugnis, das da aufgetaucht ist, unter der Schubkraft der Auferstehung Jesu, dass dieses Ursprungszeugnis die ganze Legitimation dieses Auferstandenen enthält, weil es nämlich sagt, sein Wort und Werk ist wieder da und voll in Kraft durch die Auferstehung. Dies eignet sonst keiner kirchlichen Verlautbarung. Das müsste man doch eigentlich verstehen und das müssten dann auf die Dauer doch auch unsere katholischen Schwestern und Brüder allmählich verinnerlichen, oder wie sagt man da? Rehabilitierung Jesu, zweitens Inkraftsetzung seines Wortes und Werkes, volle Bestätigung. Drittens, die Auferstehung fügt zu dem, was Jesus zu seinen Lebzeiten tat und brachte, das muss man nun sehr scharf sehen, fügt noch einiges hinzu. Sein Wort und Werk gilt nicht nur Israel. Wenn man die biblischen Überlieferungen anguckt, dann merkt man, dass Jesus sich im Großen und Ganzen Israel zugewandt hat, in großer Treue. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Am Rande kommt es auch zu Begegnungen mit Heiden. Denken Sie an das kananäische Weiblein und andere Szenen. Aber nur am Rande. Er ist ganz konzentriert seinem Volk gegenüber. Und dieses, diese
dieser Horizont, dieser Israel-Horizont, der wird durch Ostern gewaltig ausgedehnt. Denn jetzt heißt es mit Ostern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, heißt es jetzt in diesem großen österlichen Wort des Auferstandenen in Matthäus 28. Jetzt richtet ihr meine friedliche Weltherrschaft durch Wort und Taufe überall auf. Setzt sie durch die Neuschöpfung aller Menschen bei allen Menschen. Die Auferstehung macht Jesus mit einem Schlag universal. Jetzt hat man es zu tun mit dem Herrn der Welt und aller Heiden. Bei aller Selbstbeschränkung des irdischen Herrn vorher auf Israel und seine Ränder, sage ich mal so. Also Sie sehen, der Herr wird rehabilitiert, der Herr bekommt sein Wort und Werk wieder und es ist lebendig und hat seine Sache zu treiben und der Herr ist erhöht zum Herrn der Welt. Das ist Ostern. Viertens. Dieser lebendige, auferstandene Herr erweist sich als vollkommen handlungsfähig. Er kann schon deshalb nicht von Menschen ersetzt werden, liebe Geschwister, weil er selber voll aktiv ist. Er braucht keine Helfershelfer. Er sendet selbst seinen Geist. Und das ist das Medium seiner Vergegenwärtigung seiner selbst auf der Erde. Was ist der Heilige Geist? Ich sage es noch einmal. Der Heilige Geist ist das Medium der Vergegenwärtigung des erhöhten Herrn auf der Erde, wo er sich präsentiert, wo er sich unter die Menschen bringt, wo er seine Ehre bei den Menschen aufrichten lässt, wo er Menschen durch seinen Geist für sich gewinnen lässt. Er selber treibt das Werk des Geistes. Der Heilige Geist wird ja manchmal verstanden als eine menschliche Emotion, als eine, als eine Demonstration von Spiritualität. Das kann auch einmal sein. Aber wenn man genau hinschaut, in die Schrift hineinblickt, dann muss man sagen, der Geist ist ganz streng Christus gebunden. Und er geht nicht darin auf, dass wir Gefühle haben und dass wir in Zungen reden und dass wir spirituell etwas bedeuten, sondern der Geist dient Jesus. Er wird mich verherrlichen. Das ist sein Geschäft. Er wird es von dem Meinen nehmen. Man könnte hier die Abschiedsreden des Johannesevangeliums, Johannes 13 bis 17 einmal ganz gründlich meditieren und daraufhin ansehen, was da über den Geist gesagt ist in seiner Beziehung zu Jesus. Der Geist, ich habe es gesagt, ist das Medium der Selbstverwirklichung Jesu in der Welt, wo Jesus seine Herrschaft ausübt und wo er das Werk betreibt, diese Welt neu zu schaffen, bis an ihre Vollendung. Das ist das Werk des Geistes. Und dazu erweist sich der auferstandene Christus als vollkommen frisch und handlungsfähig, dass er sagt, jetzt nehme ich meine Dinge in die Hand und jetzt betreibe ich das Geschäft, das große Geschäft der Neuschöpfung aller Dinge, aller Menschen in tiefer Freiwilligkeit, in tiefer auf Überzeugung hin, auf Liebe hin, nicht anders. Betreibe dieses Werk an den Menschen und lasse nicht locker, bis alle Tränen abgewischt sind von ihren Augen. So begegnet dieser auferstandene Christus mit seinem Geist als vollkommen handlungsvollkommen autonom, vollkommen fähiger, wirklich quicklebendig, liebe Geschwister. Also, wer gemeint hat, er könne jetzt da dem Herrn Jesus ins Handwerk pfuschen und sagen, naja, spirituell können wir auch etwas, vielleicht noch mehr als du, der täuscht sich gewaltig. Er ist der Herr des Geistes und war es immer schon. Und jetzt kommt es, dass die urchristlichen Zeugen sich aufmachen die urchristlichen Zeugen und auch die urchristlichen Propheten, etwa in jener erstaunlichen, großartigen Prophetenschrift des Neuen Testaments, in der Johannes-Offenbarung, die ja ganz ausdrücklich sich als Prophetenschrift bezeichnet. Also diese urchristlichen Zeugen und Propheten, die reden jetzt im Namen des Geistes Christi und sagen das Zeugnis von Jesus. Also ist das Neue von Ostern, dass da einer tot war und siehe, er ist sein eigener Nachfolger oder noch genauer, es ist so, dass er regiert durch seinen Geist. Wenn man die Apostelgeschichte ein bisschen näher anguckt, dann merkt man, das ist der erhöhte Herr, der das Geschäft der Mission betreibt. Das ist nicht Paulus, das ist nicht Petrus, sondern das ist er. Und er verwirrt es ihnen, dahin zu gehen. Und er bestimmt, dass sie nach Europa hinüberspringen und so weiter und so weiter. Der Geist ließ es ihnen nicht zu, dass sie das und das, unter dass sie nach Bithynien gezogen sind. Sondern da merkt man, da ist der erhöhte Herr am Werk, der seine Sache trägt. Und das tut er bis auf diesen Tag. Ostern heißt, Jesus Christus ist der Herr der Lebendigkeit des Geistes. Er kann ihn senden, er verfügt über ihn. Und er zeigt uns, dass er im Regiment sitzt. Und jetzt ist der Geist unterwegs, wie Jesus damals. Er ist unterwegs einladend, er ist unterwegs ohne alle Gewalt, er ist unterwegs schenkend, das Herz beanspruchend, wie damals, als er irdisch am Werk war. Ja, vierter Punkt war Rehabilitation, zweitens war die Wiederinkraftsetzung von Wort und Werk Jesu, drittens war die, was war das dritte? Ja, die Weltherrschaft Jesu, seine Erhöhung. Viertens habe ich gesagt, dass Jesus sich als erstaunlich vital, eben weil er der Auferstandene ist, sich sofort als vital und gültig und maßgebend erweist und die Dinge in die Hand nimmt durch seinen Geist. Als Medium der Vergegenwärtigung seiner selbst in dieser Welt. Fünftens, die fünfte Folge der Auferstehung ist, dass der neue Herr der Welt, sitzend zur Rechten Gottes, das bedeutet ja, es ist ja ein ganz orientalischer Ausdruck, dieses sitzend zur Rechten Gottes, das ein merkwürdiges Bild enthält, das wir gar nicht mehr verstehen. Ich will einmal erläutern, was dahinter steht. Sie alle kennen die Josefsgeschichte. Josef wird aus dem Kerker geholt, kann durch seine wunderbaren Träume dem Pharao sagen, was kommen wird. Die sieben Mageren, und zuerst kommen die, wie geht's? Die sieben Fetten und die sieben mageren Jahre. Ja. Und da macht er eine unglaubliche Karriere und wird zum Großvezier des Pharao. Und der Großvezier hat seinen Stuhl zur Rechten des Pharao. Und der Pharao führt seine Geschäfte nicht selber, sondern alles, was zu tun ist in Ägypten, das sieht man in der Josefsgeschichte, das macht der Großvezier, das macht Josef. Das ist der Umtreiber, das ist der Befehlgeber, das ist der, der organisiert, das ist der, der die Dinge ins Laufen bringt, das ist der Herr. Und jetzt müssen wir dieses orientalische Bild vom Großvezier, von dem zur Rechten sitzenden Akteur, das müssen wir jetzt einmal ohne Bild, dieser Stuhl, der stört uns immer, weil da kommen immer zwei vor, zur Rechten Gottes, nicht wahr? Eigentlich müssten wir jetzt das ohne Bild sagen und müssten sagen, Jesus ist der Großvezier, der das Sagen hat. Jesus ist der Macher, Jesus ist der König, Jesus ist der. Und zwar in tiefer Identität mit Gott. Nicht als Konkurrent, sondern in tiefer Zusammengehörigkeit und Identität. Kyrios Jesus, Herr ist Jesus. Genau das sagt das Bild vom Sitzen zur Rechten. Also ich sage, er ist der Herr der Welt, Sitzen zur Rechten Gottes, der kein Ende mehr findet, liebe Geschwister. Der Auferstandene ist der Herr über den Tod und über das Schicksal und über alle Zeit. Und es ist ganz ergreifend und schön, dass Philipper 2 in diesem Christushymnus das ganz intensiv und umfassend ausdrückt. Es ist ihm gegeben ein Name, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie. Und jetzt wird das gesagt, worüber diese Herrschaft sich erstreckt und worauf sie sich erstreckt. Aller derer Knie, die im Himmel, falls es da Engelunwesen gibt, die ganze alte Welt ist voll von dämonischen Engeln. Über die Himmelswelt ist ja der Herr, über die irdische Welt, da sind wir, und über die Unterwelt. Das ist dann der Feuergott Hephaistos und alles, was unter der Erde ist. Auch genug unheimliche Mächte und Kräfte. Alles das ist seine Region, sein Herrschaftsbereich. Kyrios Jesus, Herr ist Jesus. Und dieser Herr, der als solcher auferstanden ist, ist der Herr über den Tod und alle Zeit. Ihm gehört die Zukunft der Welt. Bis ans Ende. Und er vollstreckt das Gericht, den Triumph Gottes über die Sünde, wie er alle Tränen abwischen wird von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, jetzt kommt dieser große urchristliche Prophet, Johannes, Johannes Offenbarung, und der die Stadt Gottes aufrichten wird. Ah, das ist ein Bild, das ist eine Vision, die er da hat, dieser Seher, wo er sagt, ja, es geht nicht um die Restitution, um die Verbesserung, kosmetische Verschönerung des irdischen Jerusalem. Das gibt auch Christen, die sich das so vorstellen, aber das sagt der Seher, der Johannes Offenbarung, etwas ganz anderes. Er sagt, wenn Gott die Welt vollendet, dann wird das Jerusalem sein. Es kann nichts anderes sein, aber es wird die Welt sein. Und das kommt vom Himmel herab, das ist Gottes ureigenes Werk. In vollkommener Makellosigkeit und Vollendung. Und diese Stadt hat ja unglaubliche Perspektiven. Sie ist so breit und so lang und so hoch, also ein Kubus. Und 12 Perlen hat sie als Tore und die Grundsteine sind, ach, was ist das für eine Stadt. Und es gibt keinen Tempel darin, wohlgemerkt. Da kann man jetzt nicht kommen nach Jerusalem und sagen, wir bauen den Tempel wieder auf, völlig unnötig. Ist ja auch deshalb nicht nötig, weil ja das Lamm Gottes schon geschlachtet ist. Es braucht ja keine Opfer mehr. Und es gibt keinen Tempel, sondern in der Stadt ist die Herrlichkeit Gottes und ihre Leuchte ist das Lamm. Also dieser Seher entwirft eine vollkommene Schöpfung und den Brunnen, das Lebenswasser, das darin ist, an dem die Völker gesunden. Man weiß, man kann sich gar nicht fassen, so bildhaft und so eindrücklich ist das gesagt. Es ist die Stadt Gottes, wo er gegenwärtig ist bei den Seinen. Und die Herrlichkeit Gottes ist in ihr. Was ist das, die Herrlichkeit Gottes? Die vollendete Schöpfung, die Schöpfungswucht Gottes, die Macht, alle Dinge hinauszuführen und in den Glanz Gottes zu stellen. Das ist die Zukunft der Welt, so wie der Seher der Johannes Offenbarung sie sieht im Geiste Jesu Christi. Also ich will sagen, liebe Geschwister, die Frucht der Auferstehung ist, dass dieser geschlagene, am Kreuz gehängte Mann, dass der die Zukunftsperson der Welt ist, der das künftige Jerusalem besitzen wird. Ihre Leuchte ist das Lamm. Ihm gehört die Welt in allen ihren Dimensionen, in einem vollständigen Triumph. Und zu diesem Triumph gehört auch der Triumph über den Tod. Das wird ja in der Johannes-Offenbarung ausdrücklich gesagt. Und der Triumph über das Leid. Es wird dann keine Theodizee-Frage mehr geben. Wie kommt Gott dazu, dass er das Leid in der Welt hat? Johannes Offenbarung sagt, es wird ausgelöscht. Gott ist unterwegs. Gott schafft es ab. Er will es nicht in seiner Schöpfung. Er sagt ihm den Kampf an, bis es endzeitlich erledigt ist. Und dafür steht der auferstandene Christus, dass diese Zukunft, dass diese neue Welt, dass diese große Perspektive sich erfüllt. Er ist der Herr, der kommende Herr, dem die Welt gehört und der die Schöpfung vollendet. Und von dem es dann heißt, durch sein Tun, Gott wird sein, alles in allem. Jawohl. Und nun verstehen wir auch, liebe Geschwister, ich will geschwind auf die Uhr schauen, ja, nun verstehen wir auch, dass dieser Christus, dieser auferstandene Christus, der Herr Israels ist und kein anderer. Und wenn heute unsere lieben frommen Juden, die wir sehr achten und wir sind ja keine, um Gottes Willen, keine Antisemiten, sondern Freunde Israels, alle miteinander. Aber mit großem Schmerz sind wir das natürlich, weil wir ziemlich fassungslos sind darüber, dass man als Jude diesen Messias nicht anerkennen kann. Sie haben keinen anderen. Es kommt kein anderer. Sie können lange warten. Dieser ist der Auferstandene. Das ist der Herr Israels und aller Welt. Das muss man ihnen gelegentlich freundschaftlich auch sagen. Ihr lauft ins Leere. Es ist ein Hoffen auf, ja. Das ist der Herr der Zukunft. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt. Apostelgeschichte 3, Vers 26. Natürlich haben die Evangelisten das sofort benutzt. Das, was ihnen, was politisch Jesus zum Vorwurf gemacht wurde, er wäre so ein Randalierer, so ein Aufrührer und so ein Judenkönig, der da den Römern den Rang ablaufen wollte, was er ja gar nicht war. Und doch stimmt das absolut, dass er der Judenkönig ist, der König der Juden, der sein Volk heimsucht, gnädig heimsucht, der es erlöst und der ihm eine neue Zukunft eröffnet, durch Neuschöpfung bis an den jüngsten Tag. Also, ich will damit sagen, natürlich gibt es zum Zeugnis, zum christlichen Zeugnis gegenüber Israel keine Alternative. Da haben wir gar keine Wahl. Und wenn unsere verehrte Landessynode da andere Beschlüsse fasst, nachts um 12 oder um 10, wenn alle ermüdet sind und die Hälfte ist schon davongelaufen, also es ist schon eine Schande, dass das überhaupt so zustande gekommen ist. Gut. Wenn unsere Landessynode das dann so ausposaunt, dann müssen wir sagen, auch Synoden können irren. Nicht wahr? Die Schrift sagt doch klipp und klar, dass der Auferstandene der Herr Israels ist und dass ihm zuerst das Zeugnis dieses Auferstandenen gilt. Und ich danke ja Gott und wir sind sehr froh, dass es in Israel genug sogenannte messianische Juden gibt und in Amerika, die das begriffen haben und die kein Hehl daraus machen, dass sie diesem Judenkönig, der am Kreuz gestorben ist, gehören und keinem anderen. Und dass sie keinen anderen Messias erwarten. Ja, Jesus ist auferstanden und für alle Zeiten der Herr der Zukunft geworden und auch der Herr der Zukunft Israels. Das ist mein fünfter Satz. Sie merken, dass das eine große Sache ist. Dieser aus dem Grab hervorgekommene am Ostermorgen, das ist wirklich ein Triumphator, ein Sieger, wie ihn die Welt sonst nicht mehr gesehen hat. Der sein eigener Nachfolger wird, der seine eigene Position einnehmen kann, der sein eigenes Werk beerben und auf die Höhe führen kann. Das ist Jesus von Nazareth durch Ostern. Und der rehabilitiert wird, der sein Wort und Evangelium, sein Wort und Werk wiederfindet und nicht zerstört hat, nicht zerstört in der Welt herumliegen lassen muss,
sondern der Herr der Welt ist und der Herr der Zukunft ist und der Herr seines Geistes ist. Der ist das. Und wenn ich das jetzt so gesagt habe, dann verstehen Sie auch, dass ich mit einer gewissen Leidenschaft und mit einer gewissen mit einem gewissen Nachdruck dieses Thema so gewählt habe. Nämlich, was bedeutet die Auferstehung für Jesus selbst? Ein Thema, das wir, wie ich schon sagte, so gar nicht pflegen oder es uns nicht so sehr geläufig ist. Aber wenn man die Schrift anguckt und wenn man ihr folgt, dann muss man sagen, das ist das erste Thema der Bibel, was die Auferstehung aus Jesus gemacht hat. Und dann kommt das zweite, was die Auferstehung im Gefolge der Auferstehung Jesu, was die Auferstehung aus uns macht und was wir für eine Perspektive haben im Leben und im Sterben durch den auferstandenen Christus. Aber lassen Sie uns da ein wenig innehalten, eine kleine Pause machen und nachher in einem zweiten Anlauf dieses zweite Thema noch einmal miteinander bewegen. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Herr, wir loben dich und staunen über deine Auferstehung, dass du alles hinter dich geworfen hast, Tod, Schande und Fluch, dass du hervorgebrochen bist in der Kraft und dass du der Herr bist über alle Dinge, auch über unser kleines Leben und über unsere Zukunft und über die Zukunft dieser Welt. Du wirst dein herrliches Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden. So dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch überbitten und verstehen. Amen.